deutsche Kollegin auch mal meinte, sie bekäme nie Stipendien, weil sie ja keinen Migrationshintergrund hat. Und ich muss dann immer so ein bisschen müde lachen. Und ich denke, so wisst ihr eigentlich, wie viel wir nicht kriegen, weil wir Frauen oder migrantisch gelesen oder queer oder was auch immer sind. Sprache. Wir schreiben ja alle nun in der gleichen Sprache. Ne? Wir werden nicht übersetzt. Caro schreibt nicht auf Kurdisch, Shader nicht auf Persisch, ich nicht auf Arabisch, sondern wir schreiben in unserer deutschen Sprache. Und dementsprechend sind wir ja eigentlich deutsche Gegenwartsliteratur und mit einem vielseitigen Fokus. Genau, es ist eigentlich ein Fangirl-Podcast. Genau, ein nerdiger Fangirl-Podcast.
Vielseitig. Der Literaturpodcast. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Vielseitig. Ich bin Michelle Schleimer und heute spreche ich mit der Autorin Rasha Hayat über ihren Roman Ich komme nicht zurück. Wir sprechen darüber, ob wir auf Freundschaften angewiesen sind, um uns gemeinsam zu erinnern. Wir sprechen auch über Labels wie postmigrantische Literatur. Rasha Hayat ist nicht nur Autorin, sondern Host des Podcasts Vampire, in dem sie Autorinnen zu ihren literarischen Vorbildern interviewt. Ich lese euch den Klappentext kurz vor. Hannah, Zaina und Cem, eine leuchtende Freundschaft, die an einem Sommer in den späten 80er Jahren ihren Anfang nimmt. Gemeinsam wachsen sie in einer Arbeitersiedlung im Ruhrgebiet auf, bilden eine Wahlfamilie, in der Herkunft keine Rolle spielt. Zu Hause ist, wo sie zusammen sein können. Doch je älter die Kinder werden, umso sichtbarer die Unterschiede zwischen ihnen. Mit dem 11. September 2001 wird ihre Freundschaft endgültig vor eine Zerreißprobe gestellt, bis sich die Risse zwischen Hannah und Zaina zum Bruch ausweiten. Jahre später kehrt Hannah zurück in die Wohnung ihrer verstorbenen Großeltern. Die Stadt steht still und Hannah fühlt sich einsam. Jem, ihr Fels, ist immer noch da, aber Zaina schon seit Jahren aus ihrem Leben verschwunden. Hannah begibt sich auf die Suche nach Zaina, nach Spuren ihrer Geschichte, nach dem, was damals zwischen sie fiel. Sprachlich zupackend und gleichzeitig poetisch erzählt Rasha Hayat von den Leerstellen in unserem Leben und wie wir sie zu überwinden suchen, von der unendlichen Liebe in einer ungewöhnlichen Familienkonstellation und einer tiefen Freundschaft in einer Welt, die aus den Fugen gerät. Hallo Rasha Hayat. Und man spricht deinen Namen Hayat aus, oder?
Hayat, ja.
Herzlich willkommen zu dieser Folge von Vielseitig.
Hallo liebe Michelle, ich freue mich sehr. Danke für die Einladung.
Wir sprechen heute über deinen Roman Ich komme nicht zurück. Und ich dachte, ich stelle dich einmal kurz vor. Und zwar arbeitest du als Autorin und Übersetzerin. Und du bist in Dortmund geboren, hast eine Zeit lang in Saudi-Arabien gewohnt und bist dann zurück nach Deutschland gekommen. Du hast in Bonn studiert, vergleichende Literaturwissenschaften, neuere deutsche Literatur und Philosophie. Und du hast auch als Lektorin gearbeitet zwischenzeitlich. Und jetzt lebst du in Hamburg. Oder du bist umgezogen.
Aber innerhalb ich bin umgezogen von ins Ruhrgebiet.
Ich bin ins Ruhrgebiet. Ah, ja, okay, dann ist es gar nicht aktuell.
Ich bin nicht zurückgekommen.
Ja, das ist klar. Aber du hast trotzdem noch die Nominierung für den Hamburger Literaturpreis für deinen
so gerade noch mitgenommen.
super den Umzug geplant. Und du hostest auch einen Podcast und der heißt Vampire und ich höre ihn sehr gerne.
Das freut mich total, dass du ihn gerne hörst. Ich höre deinen Podcast auch sehr gerne.
Ich bin noch gespannt. Du meintest jetzt, es geht im Januar dann weiter.
Genau, im Januar nehme ich die nächste Folge auf. Ich habe jetzt ein bisschen, ich glaube fast ein Jahr jetzt Pause gemacht. Das hatte so verschiedene Gründe. Also einerseits hatte ich einfach sehr viel zu tun, ne? Ich umgezogen bin und dann der Roman rauskam. Dann gab es so ein paar technische Schwierigkeiten, die ich nicht so schnell lösen konnte. Und so war es auf einmal, ich habe immer gedacht, so ja, ich mache einen Monat, dann drei Monate und auf einmal jetzt ist es ein Jahr. Aber es geht weiter, ich vermisse es, ich freue mich drauf. Ich habe schon tolle Gesprächspartnerinnen.
Darfst du schon verraten, wer die nächste Person ist?
Mit Asal Dadan nehme ich im Januar auf, da freue ich mich sehr, sehr
drauf. Weil da auch ein neues Buch erscheint, oder?
Das hat sich jetzt so ein bisschen so ergeben, dass es genau mit ihrem neuen Buch zusammenkommt. Eigentlich wollten wir schon im März aufnehmen. Ja. Aber das passt gut auch für Asal zeitlich und ja, ich freue mich sehr. Wir werden über Jenny Diski reden, was mich sehr freut, weil ich vorher, bevor Asal sie mir genannt hat, noch nie von Jenny Diski gehört hatte. Ja. Und also niemand soll sich schämen, dass wir noch nie von ihr gehört haben, aber es ist wahnsinnig spannend. Das sind so Art, also sie hat auch Romane geschrieben, das sind auch Memoirs und ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich sehr auf das Gespräch. Und ja, das werden wir im Januar aufnehmen.
Ja, und dein Konzept ist auch immer, dass die AutorInnen immer weitere Vorbilder quasi mitnehmen.
Genau, das stimmt, das haben wir jetzt gar nicht gesagt. Das Konzept des Podcasts ist, dass ich mir immer eine schreibende Kollegin einlade. In der Regel sind das, da ich das ja sozusagen nur für mich und für mein eigenes Vergnügen mache, schreibt mir niemand vor, wen ich einladen darf oder soll oder muss. Und ich lade immer Freundinnen, Kolleginnen ein, deren Arbeit ich sehr mag, sehr schätze, sehr interessant finde. Und wo mich auch interessiert, was die so beeinflusst, was die so lesen. Und dann bringen die immer ihr weibliches schreibendes Vorbild oder ein weibliches schreibendes Vorbild mit. Manchmal nur ein oder zwei Werke, manchmal ein Gesamtwerk. Und dann, ja, und da habe ich überhaupt gar nichts mit zu tun. Also da habe ich keinerlei Mitspracherecht, was dann eben manchmal zu so Sachen führt, dass mir eine Gesprächspartnerin eine Autorin nennt, von der ich noch nie gehört habe. Ja. Und da tauche ich dann ein und bereite mich vor und dann überlasse ich meiner Gästin eigentlich immer die Gesprächsmarschroute. Und das macht sehr viel Spaß. Es macht sehr viel Spaß, als Nerds und Leserinnen, die wir ja eigentlich sind, zusammenzukommen und über Literatur zu sprechen. Und wir reden dann ja oft auch irgendwie über das eigene Schreiben, wie das dann so zusammengeht. Und aber in der Regel wollen wir eigentlich so als Fans diejenigen Autorinnen,
also ein bisschen ein Fangirl-Podcast.
Genau, es ist eigentlich ein Fangirl-Podcast, genau. Ein nerdiger Fangirl-Podcast. Mhm.
Gut, jetzt haben wir ganz viel Werbung gemacht.
Ja, Entschuldigung.
Nein, das finde ich super. Ich habe dich gar nicht vorgewarnt, aber das mache ich öfter, dass ich, wenn ich Leute da habe, dass ich ein kleines Spiel spiele. Hast du gerade irgendwie eine Münze oder ein Portemonnaie um dich herum?
So, was soll es denn für eine Münze sein?
Du kannst was auch immer.
2 Euro?
Mhm, super.
Okay.
Und jetzt würde ich dich bitten, mal drauf zu schauen, welche Jahreszahl auf der Münze steht.
Bayern, Schloss Neuschwanstein. Ah, 2014.
2014,
ja.
Und jetzt fände ich es super spannend, wenn du mir eine Anekdote aus dem Jahr erzählen kannst oder was dieses Jahr für dich bedeutet hat in Bezug auf dein Schreiben.
Das ist total schön. Das ist eine sehr schönes Spiel. 2014, das ist witzig, weil das ist tatsächlich ein Initialjahr für mein Schreiben gewesen. Da habe ich an meinem ersten Roman gearbeitet. Mein erster Roman, Weil wir längst woanders sind, ist 2016 erschienen und ich habe ihn 2015 beendet. Also war ich 2014 wirklich mittendrin im Schreiben dieses Buches. Ich war kurz vorher, ich habe zwischendurch mal im Jahr 2013 sehr kurz in Berlin gewohnt mit so einem Fuß aus privaten Gründen und Anfang 2014 bin ich nach Hamburg zurückgekommen und da ist das ganze Jahr wahrscheinlich im Zeichen des Schreibens von Weil wir längst woanders sind gewesen, glaube ich.
Das ist super spannend. Wie hat sich das Schreiben das erste Buch und das zweite Buch sich anders angefühlt? Oder bist du anders an das zweite Buch herangegangen?
Ja, total. Also das erste Buch war, das werden diejenigen, die ein Debüt geschrieben haben, glaube ich, kennen. Man hat so einen gewissen Druck, dass man unbedingt was schreiben will, aber man will auch alles wahnsinnig gut machen und alles richtig machen und gleichzeitig aber natürlich so sich selbst treu bleiben und so. Es ist eine sehr, sehr krasse Balance, auch einfach, weil man hat das noch nie gemacht. Also man weiß halt gar nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und man geht durch, also ich bin durch sehr viel, ach, hör auf, und weiß ich nicht, ausprobieren gegangen. Und beim zweiten Buch, es war anders insofern, als dass es jetzt, also zwischen dem ersten, zwischen dem zweiten liegen, zwischen der Veröffentlichung des ersten und des zweiten Buchs liegen 8 Jahre. Das ist sehr viel in Buchmarkt-Terms. Weil in der Regel wird immer erwartet, dass du so alle 2-3 Jahre was Neues auf den Markt schmeißt. Ich weiß nicht, wie man das macht. Aber 8 Jahre ist tatsächlich relativ lang und das hatte mehrere Gründe. Also zum einen war ich mit meinem ersten Buch sehr viel unterwegs. Das war sehr schön. Also ich hatte sehr, sehr viele tolle Möglichkeiten, die sich dann dadurch eröffnet haben, auch ins Ausland zu gehen, Stipendien, aber auch durch Übersetzungen, dass ich dann da Lesungen machen konnte. Zum Beispiel in Frankreich, auch in Paris, wo du gerade sitzt. Das war ganz toll. Und dass dann dadurch einfach so die Ruhe, die man braucht, um sich wieder auf was Neues zu konzentrieren, gar nicht so am Stück gegeben war. Dann habe ich mich sehr thematisch abgearbeitet. Mein erstes Buch geht ja auch so ein bisschen um die Frage, wo gehöre ich eigentlich hin? Es geht um ein Geschwisterpaar mit doppelter Biografie oder mit multinationaler Biografie und um Deutschland und um das Land, wo sie eigentlich herkommen, nämlich Saudi-Arabien oder wo ihr Vater herkommt. Und dadurch sind wir in diesem Jahr, als das rauskam, dieses Buch 2016, das war ein Jahr nach Wir schaffen das, Angela Merkel, und sehr viel, also mit einigen Kolleginnen, unter anderem Shayda Basyar, mit der du auch schon hier gesprochen hast, auf vielen Bühnen gewesen und mussten viel darüber sprechen, was ist Heimat, wie ist das mit Rassismus und so weiter, was können wir tun. Und ich hatte dieses Thema und auch diese Schublade der sogenannten postmigrantischen Literatur echt über. Und ich finde auch dieses Label postmigrantische Literatur ganz schwierig und hätte es gerne nicht. So wie viele andere Labels auch, für ein Label schränken ein. Und da musste ich mich selber erstmal mit mir sehr abkämpfen, weil ich lange versucht habe, einfach was völlig anderes zu schreiben. Ich dachte, nein, ich habe da jetzt keine Lust mehr, nochmal über Jahre oder ein Jahr oder zwei Jahre über diese Themen zu reden und so weiter. Und ich möchte was anderes schreiben. Und dann habe ich ganz viel angefangen und irgendwann musste ich dann so meinen Frieden mit mir machen, um zu sehen, dass tatsächlich die Geschichten von Menschen, die nicht nur monodeutsch sind, mich einfach beschäftigen und deren Erfahrungen und deren Aufwachsen, gerade auch in hier diesem Land, Deutschland. Und da musste ich hinkommen, dass ich sage, ja gut, aber das ist das, worüber du nachdenkst, das ist das, was dich beschäftigt, das ist das, worüber du sprechen möchtest, also sprich auch darüber. Und dann hat mir tatsächlich meine liebe Freundin und Kollegin Caro Staha was zurückgeworfen, was ich ihr mal gesagt habe, weil sie mich auch mal gefragt hat, sie hätte so mehrere Ideen und ich habe ihr dann gesagt, na ja, du musst halt das schreiben, was du schreiben willst. Hm. Und dann hat sie mir das einfach zurückgeworfen und hat gesagt, hör auf mich selbst.
Manchmal muss man das von anderen Leuten hören.
Das ist so. Manchmal muss man den Spiegel vorgehalten kriegen. Ja, und deswegen habe ich da so sehr viele Runden gedreht mit dem zweiten Roman, bis er dann mal so initiiert sich entwickelt hat. Dann kam die Pandemie. Das war ja auch eine schwierige Zeit, in der ich auch mich teilweise ein bisschen blockiert gefühlt habe, wie wir, glaube ich, alle. So auch die Frage nach dem Sinn, warum jetzt Romane schreiben, warum nicht umschulen auf Krankenschwester oder sowas. Und ja, also so hat es einfach sehr lange gedauert, aber er ist fertig geworden am Ende. Und ja, auch so, wie ich, glaube ich, am Ende sagen kann, so wie ich ihn schreiben wollte. Hm.
Ja, ich finde das super spannend, was du sagst mit dem Label postmigrantische Literatur. Weil ich mich das auch im Zusammenhang mit meinem Podcast gefragt habe, so verwende ich dieses Label oder was macht es? Und ich glaube, das Schwierige ist ja immer, wenn dieses Label quasi wie so ein Othering betreibt. Also das habe ich auch ganz viel mit dem Begriff Autofiktion, weil ich das Gefühl habe, dass der ganz oft für Literatur von migrantischen Personen oder Frauen verwendet wird. Aber wenn Männer irgendwie über ihr Leben schreiben, dann ist das ein Roman.
Oder ein Memoir oder eine Autobiografie. Es sind größere Begriffe, ja.
Also ich habe das Gefühl, dass es eben nicht dieses andere dann eben gibt. Und ja, es ist schwierig, ne? Weil manchmal erlauben diese Begriffe irgendwie, dass man über Dinge diskutieren kann, dass man Begriffe hat, dass man Sprache hat und gleichzeitig ist es aber auch so ein Ausschluss und das sehe ich total.
Ich glaube, es ist bei so Begrifflichkeiten vor allem letztlich auch für die Metaebene dann interessant, wenn dann sozusagen postmigrantische Literatur auch in die Forschung geht. Mhm. Also was ja schon mit Sicherheit auch der Fall ist an Universitäten. Ich bekomme manchmal Mails von StudentInnen, die anfangen, sich mit unseren Romanen in ihren Bachelorarbeiten und so zu beschäftigen. Das finde ich großartig. Also es ist fantastisch. Cool. Also nicht jetzt meinetwegen, sondern grundsätzlich, dass das einfach inzwischen so angekommen ist, dass man sich da auch universitär mit beschäftigen kann. Und ich glaube, dafür sind diese Dinge wichtig, genau wie wir so Label haben, wie die wir noch gelernt haben in der Schule, wie Romantik und Sturm und Drang und so etwas. Ich glaube aber, dass wir als Schreibende natürlich uns nicht entscheiden und sagen, ich schreibe jetzt einen postmigrantischen Roman. Das sind Labels, die dir dann übergestülpt werden. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns im Kopf davon einfach frei machen, beim Schreiben, beim Lesen auch vor allem. Das halte ich für ganz wichtig. Aber ich glaube eben für die Forschung und so sind solche Dinge nicht uninteressant. Ich finde aber zum Beispiel, dass der Name deines Podcasts vielseitig ganz toll ist, weil es ist genau das, was es ist. Also es ist eben die Vielseitigkeit auch, die wir in diesem Land, in dieser Sprache, wir schreiben ja alle nun in der gleichen Sprache, ne? Wir werden nicht übersetzt. Karo schreibt nicht auf Kurdisch, Shader nicht auf Persisch, ich nicht auf Arabisch, sondern wir schreiben in unserer deutschen Sprache. Hm. Und dementsprechend sind wir ja eigentlich deutsche Gegenwartsliteratur. Und ja. Mit einem vielseitigen Fokus.
Ja, ich schneide auch gerade noch eine, oder arbeite in einer Folge mit Miriane Mahn und Lena Albrecht. Und Miriane meinte auch, dass sie diesen Begriff Postmigrant schon ganz satt ist und dass sie eben sagt, das ist ein deutscher Gegenwartsroman.
Ja, ich finde auch, es ist deutsche Gegenwartsliteratur. Wir sprechen über deutsche Gegenwart in unserer Art und Weise. Und nur weil das Erfahrungen sind, die wir in unseren Romanen und unseren Romanfiguren mitgeben, die halt vielleicht von einem inzwischen noch immer relativ großen Teil der Leserinnen nicht geteilt werden, heißt das ja nicht, dass es, was du auch gerade gesagt hast, dass es so eine Nische oder so ein Othering oder so etwas Marginales ist. Das führt ja eben wieder dazu, dass wir uns trennen, so was wir eigentlich nicht möchten. Wir möchten ja gerne eine Gesellschaft sein, die wieder zusammenwächst und die sich auch als erfolgreiches Einwanderungsland versteht, wo unsere Eltern, Großeltern hingekommen sind, so dass wir hier sitzen können, studiert und der Kultur, der Literatur was beitragend, als deutsche Gegenwartsliteratur gesehen. Also ich kann das nur unterschreiben.
Und ich verstehe aber auch total, dass du meintest, okay, eine Zeit lang hattest du das Gefühl, du möchtest was anderes schreiben vielleicht, aber es ist halt deine Lebensrealität oder die Lebensrealität, dass man das eben mitnimmt in das Buch, in das Schreiben und genau, ich hoffe, wir werden noch ganz, ganz viele Geschichten in die Richtung lesen.
Danke. Ich glaube, es ist halt wichtig, dass man dieses beim Schreiben das Gefühl bei sich zu bleiben. In dem Moment, wo ich sage, ich habe satt, ich will was anderes schreiben, kommt der Impuls von außen. Und der Impuls von außen wird gesetzt, weil sie dich in eine Schublade drängeln. Und du möchtest aber in dieser Schublade nicht sein, weswegen ich dann sage, ich will aber jetzt was anderes schreiben. Aber letzten Endes muss man immer erkennen, die Schublade ist nicht mein Problem, sondern deren Problem. Weil sie haben ja die Schublade gebaut, um ihre Ordnung zu schaffen, um was zu verstehen, was vielleicht irgendwie über ihren im Moment noch etwas beschränkteren Horizont hinausgeht. Und die Schublade, die Box ist nicht mein Problem, ich brauche die nicht. So. Und wenn andere die brauchen, bitteschön, aber das heißt nicht, dass ich mich von deren Ordnungswahn irgendwie Drang, etwas zu sortieren oder etwas zu labeln, irgendwie leiten lassen sollte. So, ich glaube, das ist total wichtig, auch für Schreibende immer im Kopf zu halten, sich nicht von außen in was drängeln lassen, nur aus Protest oder so.
Mhm. Ja. Um noch ein bisschen was darüber zu erfahren, wen du liest oder was du noch für Vorbilder hast. Wenn du drei Personen einladen könntest, tot oder lebendig, für ein Abendessen, wer wäre das und was gäbe es zum Essen? Ich gebe dir Zeit zum Überlegen.
Müssen es SchriftstellerInnen sein?
Oder wir können vielleicht bei so KünstlerInnen bleiben.
Okay, da muss ich kurz nachdenken. Also David Bowie würde ich einladen, der hängt hier auch hinter mir an der Wand. Ich weiß nicht, ob diese Runde so cool wäre. Das wäre natürlich schon interessant, mal zu wissen. Und dann, glaube ich, würde ich David Bowie, Joan Didion und
weißt du, wer ich gedacht hätte, wenn du sagst? Ist Ethel Adnan, die
ja,
das Cover.
Ich bin am überlegen, ob ich sie auch, aber eigentlich ja. Okay, dann laden wir ein David Bowie, Joan Didion und Ethel Adnan. So, weil ich war jetzt so am struggeln zwischen Umm Kulthum und Ethel Adnan, weil ich dachte, weil ist ich dachte, Umm Kulthum. Umm Kulthum ist, also angeblich, aber ich glaube, stimmt, die größte arabische Sängerin aller Zeiten. Ist eine sehr große Diva. Es ist gewissermaßen die Maria Callas der arabischen Welt. Mhm. Und die liebe ich sehr. Die spielt auch in meinem ganzen Werden sein als Person, als Schreibende auch eine sehr große Rolle. Aber als Gastgeberin denke ich ja auch immer so an die Kombinationen. Dann vielleicht sollte ich David Bowie ausladen und sagen, so, ich lade Joan Didion, Ed Lardner und Umm Kulthum an. Ich glaube, die passen besser. Lassen wir David Bowie raus, der darf dann mal so kommen. Mhm. Und was es zu essen gibt, oh, es gibt auf jeden Fall Arabisch. Und ich würde dann ich würde zwei Sachen machen, eine Sache mit Fisch, eine Sache vegetarisch. Und ich würde den Fisch, das ist ein arabischer Fisch, der mit einem Linsenreis serviert wird und der wird so in Tahin gebacken, mhm, mit sehr viel Petersilie, das liebe ich sehr. Und dann würde ich vegetarisch eine Makluba machen. Das ist ein Reisgericht, was man in einem Topf mit Blumenkohl und Aubergine, man kann es auch mit Fleisch machen, aber vegetarisch ist sehr lecker. Ich tue dann immer noch so Kichererbsen rein. Und dann schichtest du das in einen Topf und dann wird das so gegart und dann wird der Topf umgedreht. Und dann kommt das wie so eine Torte aus dem Topf raus. Das ist sensationell. Und das eignet sich für Besuch immer super, weil es natürlich so der OA-Effekt, wenn man den Topf abhebt. Und genau, das würde ich diesen drei Damen servieren, glaube ich. Das wäre großartig.
Ja, super spannend. Wie ist es dazu gekommen, dass das Cover von Ed Lardner dann dein Cover geworden ist, das Bild?
Das Bild, das heißt Planet von Ed Lardner, und Ed Lardner ist eine sehr wichtige Figur für mich als schreibendes Vorbild auch, über die ich wiederum stundenlang im Vampire reden würde. Und sie wird in dem Roman auch ein paar Mal zitiert. Es gibt hinten im Roman so ein kleines Glossar, also ich habe keine Fußnoten gesetzt, weil ich das immer finde, das nimmt einen so aus dem Flow raus beim Lesen, aber die Zitate sind kursiviert, sodass man schon erkennt, dass es nicht meine eigenen Worte sind, und dann kann man hinten nachschlagen. Und neben Mahmoud Darwish, der auch einige Male zitiert wird, wird Ed Lardner einige Male zitiert. Und es gibt so ein paar Szenen, unter anderem gibt es ein Kapitel, in dem geht es um den 11. September, und ich habe sehr versucht, es im Geiste von Ed Lardner zu schreiben. Einfach so ein bisschen so mit der Idee, es ist was sehr Schwieriges, über das man schreibt, wenn man sich entscheidet, darüber zu schreiben. Und das kann ich nicht einfach, also ich kann es nicht einfach so Prosa Satz für Satz erzählen, also in so einem konventionellen Erzählstil. Also ich muss eine andere Form finden, um das, was da geschehen ist und wie es sich angefühlt hat, zu vermitteln. Und dann habe ich so ein bisschen mir vorgestellt, wie würde sie das machen? Und so ist sie einfach eine sehr wichtige Figur, durch die den ganzen Roman geistert. Und als wir dann, als es dann darum ging, was für ein Cover ich gerne hätte mit dem Verlag, habe ich ja so ein bisschen ein Moodboard zusammengestellt, weil Ed Lardner war auch Künstlerin, bildende Künstlerin. Und habe dann so ein paar Bilder von ihr zusammengestellt und meinte so, ja, also irgendwie sowas, so die Stimmung, so ein Ed Lardner Stimmungsbild. Ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass wir wirklich ein Bild von ihr bekommen. Das habe ich gar nicht gewagt. Und habe dann so einfach gesagt, so hier, so diese Farben, diese Stimmung, das finde ich irgendwie so voll schön. Und dann kam sie tatsächlich mit diesem Cover um die Ecke. Und als ich den Entwurf gesehen habe, ich gedacht, das ist doch ein richtiges Ed Lardner-Bild, oder? Ich war total überrascht. Und es war ganz schön, weil meine Verlegerin wohl kurz vorher in München eine große Retrospektive von Ed Lardner gesehen hatte und auch total verliebt war in die Bilder. Ist mir dann so ein bisschen zugute gekommen, dass sie das auch ganz schön fand. Und hat sich dann da sehr reingehängt, irgendwie was zu lizenzieren und eine Lizenz für ein Bild zu bekommen. Und habe ich mich natürlich sehr gefreut.
Und auch deinen ersten Roman auch noch mal neu einzukleiden.
Genau, den haben sie auch noch mal neu eingekleidet. Allerdings ist das tatsächlich kein Original, sondern ein nachgebautes von Barbara Toben, die auch das Design gemacht hat für beide Cover. Und sie haben den ersten Roman auch noch mal so eingekleidet, dass es jetzt ein bisschen aussieht wie Kinder im Partnerlook. Es ist ganz hübsch eigentlich, ist ganz lieb. Und auch, ja, sehr, sehr lieb und sehr wertschätzend natürlich vom Verlag, dass das so, jetzt so schön aussieht auch miteinander.
Dann lass uns gern inhaltlich auf den Roman zu sprechen kommen. Also in Ich komme nicht zurück wird vor allem, also wird aus der Perspektive von Johanna erzählt, und es geht vor allem um drei FreundInnen, also Johanna, Jem und Zeyna. Und am Anfang spielt die Pandemie auch noch, oder also genau, es ist, das Setting ist die Pandemie, und das findet auch in dem Buch statt. Und ich hatte das Gefühl, ein großes Thema ist eben Friendship Breakup, irgendwie FreundInnenschaft, die auseinanderbricht. Also Johanna und Zane haben beide keine Mütter. Also Johanna wächst mit ihrer Großmutter auf, Zane nur mit ihrem Vater. Und wir haben diese drei Kinder, die eben zusammen aufwachsen und Dinge miteinander durchstehen. Und dann zerbricht die Freundschaft zwischen Zane und Johanna. Und was ich super spannend finde, brauchen wir Freundschaft, um uns zu erinnern?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es ist immer schön, wenn man jemanden hat, der sich mit einem erinnert. Also mit dem man zusammen sich zurückschauen kann auf Schulzeit oder Kindergeburtstage oder was auch immer. Und manchmal ist es Familie, aber in der Regel sind es auch, also mit FreundInnen erinnert man sich anders und an andere Dinge. Und das Teilen von Freundschaft und von auch gerade frühe Erlebnisse, also wenn man eben noch nicht so fest im Leben steht, wie jetzt auch die beiden Mädchen oder die drei Kinder, sind FreundInnen, glaube ich, essentiell und wichtig, um sich nicht allein zu fühlen. Und wenn man dann ins Leben einsteigt, man wird mehr Person, man entscheidet sich für einen Lebensweg, für einen Berufsweg, für Beziehungskonzepte, für wo man leben möchte und so. Also es gibt ja nun so inzwischen zum Glück viele verschiedene Lebensentwürfe, die so legitimiert sind, aber es war ja nun auch nicht immer so, dass die Menschen so selbstverständlich aufgebrochen sind von da, wo sie herkamen. Viele sind immer da geblieben. Es ist ja heute noch so, dass viele in den Städten bleiben, wo sie aufgewachsen sind. Und wenn dann jemand ausbricht und weggeht, dann ja, also ich kenne das von mir selber, weil ich ja nun einen großen Teil meiner Kindheit gar nicht in Deutschland verbracht habe und so diese 10 Jahre, die ich in Saudi-Arabien gelebt habe als Kind, da fehlt natürlich die Person, die sich mit mir an diese Schulzeit erinnert. Das ist alles nur mein eigenes Erinnern über Fotos, über Erzählungen und so, weil ich natürlich keinerlei Kontakt mehr habe zu Menschen, mit denen ich, oder zu Mädchen, mit denen ich zur Schule gegangen bin. Und ich glaube schon, dass das was sehr Schönes ist, das zu teilen und auch so diese Abschnitte zu haben.
Ich glaube, das ist auch was, was mich gerade auch total beschäftigt, weil ich relativ viel umgezogen bin, als ich war jetzt genau, bin in Frankfurt zur Schule gegangen und dann habe ich so immer, bin ich jetzt die letzten 4 Jahre im Jahrestakt immer mal woanders gewesen irgendwie, also jetzt 2 Jahre in Leipzig, aber halt dazwischen immer woanders, wo ich auch das Gefühl habe, so, man braucht es irgendwie, dass es Leute um einen herum gibt, die sagen, ah, erinnerst du dich an diesen Moment, und man erinnert sich da gar nicht mehr so doll dran, aber dann fällt es einem wieder ein und irgendwie, man braucht ja FreundInnen oder Familie und Leute um einen herum, die einem Geschichten über einen selber erzählen, damit man sich selber versteht, und das finde ich, fand ich in dem Roman total spannend.
Ich finde halt auch, dass es so ein guter Abgleich ist für wo man mal war und wo man hingekommen ist, und ich finde es auch eben wahnsinnig schmerzhaft, wenn dann auf einmal was fehlt. Also wenn dann halt so aus einer Lebensphase wirklich auf einmal niemand mehr über ist, aus welchen Gründen auch immer. Ich hatte jetzt letzte Woche, ich hatte Geburtstag, und meine schulbeste Freundin hat immer 3 Tage nach mir Geburtstag gehabt. Und wir haben gar keinen Kontakt mehr eigentlich so, außer halt mal occasionally irgendwie so über Social Media. Aber jedes Jahr am Geburtstag schreiben wir uns immer noch Textnachrichten. Und weil ich dann immer die Erste bin, die Geburtstag hat, das ist dann immer ganz gut, dass ich mich dann daran erinnern kann. Aber sie hat mir jetzt tatsächlich, und wir sind Mitte 40, ne? Und Schulzeit ist nun echt schon sehr lange her. Und sie hat mir tatsächlich jetzt gerade geschrieben, dass sie meinte so, dass sie es so schön findet, zu wissen, dass wir so unsere Jugend geteilt haben, und dass sie schrieb irgendwie, ich weiß gar nicht, wo ich gelandet wäre, ohne dass wir befreundet gewesen wären. Total süß. Ja. Es war ganz, ganz sweet, und vielleicht, weil sie auch gerade mein Buch gelesen hat, vielleicht hat. Aber ich mag das, dieses, dass man eben, ja, so Wegbegleiter hat, die dir, und was du auch sagst, ne, dass man Menschen hat, die einen auch spiegeln und dir Geschichten erzählen über dich, wo dir dann vielleicht auch mal wieder was klar wird.
Ich hatte gerade noch, ja, in dem Roman war es aber auch, hatte ich das Gefühl, immer auch aus dieser akuten Situation von, es gibt einen Trauerfall, also Johannas Großmutter ist verstorben, und sie hat jetzt das Gefühl, sie braucht Zane, um sich erinnern zu können oder um Erinnerungen teilen zu können.
Genau, also ich glaube, also die Situation, du hast ja schon gerade gesagt, der Roman spielt im Lockdown und in der Pandemie und das ist ja eigentlich mehr nur so ein Backdrop, also es ist nicht wirklich ein Pandemieroman, sondern die Pandemie, ich sagte ja gerade schon, als ich schrieb, war dann auch Lockdown und so, also ich konnte das beim Schreiben nicht wegdenken und weil ich aber wusste, dass ich so, also Einsamkeit ein ganz großes Thema ist in dem, was mich beschäftigt hat und in erster Linie tatsächlich die eigentliche Überlegung war beim Schreiben, als ich anfing zu schreiben, diese Einsamkeit, die durch rassifizierte Erfahrungen entsteht. Aber als dann diese Pandemie über mich herbrach und ich dann da auch so irgendwie, also da saß und man konnte nicht mehr Leute besuchen und nicht mehr regelmäßig die Dinge tun, die man gerne tut. Und dann war so ein bisschen diese Pandemie wie so ein Brennglas für das Thema Einsamkeit und hat die sich wirklich so in dieses Buch geschlichen. Und ich glaube, gerade dann, und Johanna ist eben in einem totalen Sonderfall. Sie hat diesen Trauerfall, ihre Großmutter ist verstorben, sie ist deswegen zurück in die Wohnung ihrer Kindheit, um erstmal diese Großmutter zu pflegen, aber dann letzten Endes verstirbt sie. Dann bricht dieser Lockdown über sie herein. Das heißt, sie ist gar nicht da, wo sie eigentlich die letzten Jahre verbracht hat. Sie hat sich von ihrem Partner getrennt und ist einfach wirklich so fast ein bisschen zufällig, aber eigentlich auch absichtlich alleine. Und ich glaube, das sind immer Momente, in denen wir auf die Vergangenheit gucken und anfangen, Sachen zu vergolden. Also immer, wenn man so eigene Krisenmomente hat. Ich meine, das ist ja ein totales Klischee, dass man immer sagt, ach, früher war alles besser. Es ist so der erste Impuls, immer wenn es uns schlecht geht. Ach, weißt du noch früher, damals, als wir noch kein Internet hatten. Alles war viel besser. Und ich glaube, da ist Johanna halt so mittendrin. Und dann ist eben diese Sehnsucht und diese Projektion auf diese Figur Zaina so derart groß, dass sie sich fast wie so eine Art Obsession irgendwie anfängt, da reinzudrehen.
Und sie anfängt, sie überall zu sehen auch.
Genau, so fängt der Roman an, dass sie anfängt, überall Frauen zu sehen, die sie an Zaina erinnern. Und auch natürlich so befördert durch diese ganzen Masken-Ding, dass man einfach so nur halbe Gesichter sieht. Und diese Sehnsucht und diese Idee, ich bin total alleine, niemand erinnert sich mit mir an irgendwas. Und so eine Art ja Einsamkeitskrise, aus der sie glaubt, nur herauszukommen, wenn sie jetzt diese Zaina wieder in ihr Leben schafft, hineinzuziehen. So. Und dann versucht sie, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Genau.
Ich musste gerade auch nur, ich glaube, ich habe das gerade so ein bisschen, ich fand Paris super toll, aber ich glaube, ich habe es auch so, dass ich Leipzig gerade so ein bisschen vergoldet habe. Yeah. So, da war alles super. Yeah. Weil es halt immer ein bisschen anstrengend ist, wenn man irgendwo anders neu anfängt.
Ja, das ist immer so. Aber es ist auch, ich glaube, es ist auch so, dass das ist normal. Also auch nicht nur, wenn du neu irgendwo bist, sondern tatsächlich auch, wenn man eine ganze Weile irgendwo ist. Wenn man, also ich weiß, ich habe 20 Jahre in Hamburg gelebt, bevor ich weggezogen bin. Und natürlich ist es dann auch so, dass du dann halt manchmal geht die Stadt einfach auf den Keks und dann denkst du so, oh, okay. Und dann ist man wieder weg und dann kommt man wieder zurück und freut sich die ersten drei Tage und dann geht dir wieder alles auf den Keks. Mhm. Und aber dieses Vergolden, ja, also ich glaube, das kennt jeder. Mhm. Also auch, weiß nicht, das kennt man ja auch aus Beziehungen zum Beispiel. Wenn man dann irgendwie gerade mal wieder eine Weile alleine ist, dann denkt man sich so, oh, es war damals so schön, bis dir dann wieder einfällt, was das für ein Idiot war.
So. Du hast noch ein Thema angesprochen, also was ich noch interessant fände, wäre eben auch dieses Navigieren von Rassismus-Erfahrungen zwischen den dreien. Mhm. Und ich hatte es jetzt so gelesen, dass Johanna weiß ist und Zaina und Cem eben Migrationsgeschichte haben, also Zaina also nach Deutschland migriert ist aufgrund des Bürgerkriegs und Cem aber, glaube ich, nicht selber, sondern seine Eltern, genau. Und ich das auch super spannend fand, es hat mich so ein bisschen in drei Kameradinnen, hatte ich das Gefühl, es ist so ein essentielles Element von diesem Roman, dass dieses Austauschen über Rassismuserfahrungen und füreinander da sein und irgendwie Sachen einordnen zu können und durch diese Freundschaften auch zu lernen, wie wurde ich gerade diskriminiert oder was ist das überhaupt? Und es hier auch spannend fand, dass ich das Gefühl hatte, Johanna konnte vielleicht auch nicht da sein für die anderen beiden manchmal oder genau das.
Genau, also Johanna ist ein deutsches Mädchen, ein weißes deutsches Mädchen, die bei ihren Großeltern aufwächst und genau, du hast schon gesagt, Zaina kommt aus dem Libanon mit ihrem Vater, als da der Bürgerkrieg herrschte und Cem ist einfach ein Kind von Gastarbeitern im Ruhrgebiet und ich glaube, es ist so, dass der Roman spielt, also diese Vergangenheitsebene, ne? Es ist diese Pandemie-Ebene spielt offensichtlich während der Pandemie, aber die Vergangenheitsebene, über die Johanna sich dann immer eben erinnert, weil der ganze Roman ist aus Johannas Perspektive erzählt, beginnt eigentlich in den frühen 80er Jahren. Und das ist nur eine Zeit, in der ich selber auch jung war. Und du sagtest es gerade schon, als wir über das Thema postmigrantische Literatur sprachen, das Finden von Sprache und das Haben von Wörtern und das Bewusstsein, dass Kontexte oder Dinge, die einem passieren, mit Wörtern benannt werden konnten. Es war in den 80er Jahren nicht so wie heute. Dass wir, also Diskriminierungserfahrungen wurden gemacht und sie wurden gefühlt, aber sie konnten überhaupt nicht benannt, eingeordnet, für einen selber oder auch gar für andere in irgendeiner Form kommuniziert werden. So, außer wenn es wirklich so ganz brutale Sachen waren, wie jemand ist von einer Glatze zusammengeschlagen worden. Dann war es natürlich irgendwie ein rassistischer Übergriff. Das gab es schon. Aber wenn ich mich beispielsweise dran erinnere, wie teilweise Kinder von türkischen Eltern bei uns in der Schule behandelt wurden, weil die nicht richtig Deutsch konnten. Nicht schlimm und immer wohlwollend, aber heute würde man sagen, es ist total rassistisch. Und das war halt damals nicht so. Und ich glaube, der Kontext, in dem diese drei Kinder aufwachsen, ist super wichtig, das zu sehen, dass Johanna das auch nicht sieht, sondern dass diese Prämisse, unter der diese drei Kinder aufwachsen, erstmal eine ist, wir sind doch alle gleich, wir sind doch alle Kinder, wir sind alle gleich alt, wir wohnen hier, die wohnen alle in so einer Arbeitersiedlung, haben also alle nicht besonders viel, also ist jetzt auch nicht so mega privilegiert. Und das ganze Setup da basiert darauf, dass sich alle gegenseitig helfen. Also so einfach so ganz klassisches Arbeiter-Bürgerviertel. Ja, Entschuldige.
Ich hatte auch das Gefühl, dass eben dieser Zusammenhalt so eine große Rolle spielt und auch, dass die Großmutter von Johanna auch wie so eine Ersatzmutter für Selene auch wird. Also dass eben gegenseitige Hilfe und füreinander Dasein so selbstverständlich auch fast schon. Bahn.
Genau. Also diese ganze Atmosphäre, dass sich einfach auch die Großmutter, die sieht halt, da ist irgendwie ein alleinerziehender Vater mit einer kleinen Tochter und die braucht jetzt ein Pausenbrot. Okay, wir schmieren dem Kind ein Pausenbrot, so, ne? Oder sie muss zum Friseur. Wir nehmen sie natürlich mit zum Friseur, so. Alles, was der Papa vielleicht im Moment noch nicht so im Blick hat und auch noch nicht so richtig drauf hat, weil auch neu in Deutschland. Und diese Prämisse, dass halt sich einfach miteinander helfen, ohne dass man da jetzt großes Gewese drum macht, so, das ist halt auch was ich persönlich zumindest aus dem Ruhrgebiet aus dieser Zeit sehr gut kenne, auch gerade aus diesen Kontexten, wo es noch völlig normal war, dass du irgendwie bei den Nachbarn mal gefragt hast, ob die was brauchen oder du hast gesehen, jemand irgendwie, eine ältere Dame braucht irgendwie vielleicht gerade mal Hilfe, eine Glühbirne einzuschrauben, war total klar, dass das irgendwie so gemacht wird. Und auch überhaupt nicht gefragt wird, so, dass nicht wichtig ist, wo du jetzt herkommst, so. Und das ist, glaube ich, im Ruhrgebiet sehr speziell, weil das einfach immer, also seit dem Ende des Krieges, eine migrantisch durchsetzte Gegend war, weil natürlich direkt auch vor dem Krieg schon, aber danach, also durch den Kohleabbau natürlich hier Menschen aus der ganzen Welt, also aus ganz Europa hergekommen sind, vom Balkan, aus der Türkei, aus Südeuropa und die dann nach und nach sukzessive Familien nachgeholt haben und durch den Kohleabbau hier eine schon immer sehr diverse Gesellschaft geherrscht hat. Und dass das nicht so ungewöhnlich war, so Freundschaften wie das, was da Zeyna, Cem und Hanna teilen. Und dass Hanna in dem Moment, wo ihren Freunden oder wo Dinge passieren, die ihren Freunden Angst machen, weil es rassistische Gewalt um sie herum ist, gibt, und plötzlich Cem von seinen Eltern nicht mehr aus dem Haus gelassen wird, weil sie Angst haben, dass Übergriffe stattfinden oder so etwas, dass Hanna das erstmal gar nicht verstehen kann. Also sie versteht es, aber sie kriegt, glaube ich, diese eine emotionale Drehung nicht hin, drüber hinwegzusehen, dass sie eben nicht alle gleich sind. Und weil das so tief in ihr verwurzelt ist, wir sind doch alle gleich. Aber es kann doch nicht sein, dass es irgendwie so dass die Welt so ist, dass ihr in Gefahr seid, weil ihr anders seid. So. Also erstmal ist das, glaube ich, so der Gedankenansatz. Und dann eben die mangelnde Sprache, die in dieser Zeit halt herrschte und die mangelnde diskursive Einordnung und eben natürlich auch das gesellschaftliche, das sind alles Einzelfälle, Narrativ, was uns bis heute ja auch begleitet, was dazu führt, dass wir hier in dieser Gesellschaft also endlich, aber leider viel zu spät, eine Akzeptanz haben, dass rassistische Gewalt ein Fakt ist und nicht eine Ausnahme, die so alle 5 Jahre mal stattfindet. Und ich glaube, diese Auseinandersetzung zwischen diesen dreien, wer was wie wahrnimmt, auch wenn sie jetzt selber akut gar nicht in der Form gewalttätig betroffen sind, aber das Wahrnehmen, wir sind anders, also Hannah ist anders als Zaina und Jem und hat andere Gefühle, andere, und die beiden haben andere Gefühle, andere Gedanken, andere Ängste und Hannah kann sie da nicht richtig abholen. Das sind auf jeden Fall die Faktoren, die halt dann letzten Endes auch so die Haarrisse bilden in dem Fundament von dieser Freundschaft.
Ja, ich fand es auch spannend, dass eben Terroranschläge in Deutschland oder eben auch 9/11, also dass das mit reingenommen worden ist in den Roman, man sich da eben, dass man dadurch dann eben sieht, wie reagieren diese Figuren darauf, wie können die einander auffangen oder eben nicht. Aber ich kann mir auch vorstellen, also ich finde das aber auch in Ordnung, wenn man Sachen vielleicht am Anfang nicht versteht, aber dann halt lernt, eben dazu lernt. Und ich glaube auch, dass solche Texte ja auch, ich hatte das bei 3 Kameradinnen ganz krass, dass ich gemerkt habe, okay, es gibt viele Sachen, die weiß ich nicht und ich muss mich jetzt damit auseinandersetzen, weil mir dieses Buch das so vorgehalten hat.
Ja.
Das, genau.
Ja, die Erfahrung habe ich bei beiden Büchern jetzt gemacht auch. Also, weil man natürlich auch gerade in diesem Kulturbetrieb vornehmlich in weißen Spaces auch liest und vorkommt, Literaturhäuser und so weiter. Das ist auffällig, dass ich oft dann Nachrichten bekomme oder von LeserInnen irgendwie angesprochen werde, dass die dann sagen so, wow, ich habe da nie drüber nachgedacht, also jetzt gerade auch mit dem neuen Roman mit 9/11, also wie oft ich gehört habe, wow, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, was das vielleicht mit meiner muslimischen Kollegin gemacht hat damals, so, weil wir alle in unserem eigenen Schock irgendwie so drin waren. Und ich finde das total bezeichnend, weil das für Menschen mit muslimischer Geschichte oder arabischer Geschichte vor allem auch ein Drehpunkt war in diesem Land. Und jetzt in dem Moment, wo ich in so einem Space sitze und diese Szene vorlese, was dieser Tag und deren Auswirkung, also dessen Auswirkung, das, was dann danach passiert ist, für Hannah und Jem bedeutet, für Zaina und Jem bedeutet, für Hannah aber nicht. Und wie sehr, also die Reaktionen darauf von den LeserInnen oder von den Zuhörerinnen sind wahnsinnig interessant. Also es gibt Leute, die das total abwehren und es gibt Leute, die sich schämen, weil sie dann eben sagen, krass, ich habe das nie gesehen. Und und die, was man sich dann natürlich wünscht, die dann halt offen sind und sagen, und diejenigen wiederum, die so, also die halt so alt sind wie ich, die ein bisschen jünger, die das auch alles mitgekriegt haben, die sagen so, boah, es war genauso, mein Bruder ist auch ständig racially geprofiled worden, meine Mutter hat ihr Kopftuch abgenommen und all diese Dinge. Also dann zu wissen, ich hab was aufgegriffen, geschrieben, was mich selber beschäftigt hat, was jetzt eben da ist in der Gegenwartsliteratur, so dass wir uns damit auseinandersetzen können, das ist natürlich eine schöne Sache.
Ja. Nee, total. Ich finde, ich finde eben dieses so Aufweisen von Wissenslücken, die man hat, durch Literatur total spannend. Aber auch natürlich, wie reagiert man darauf? Also ist man dann offen dafür oder geht es einem ans Ego und man setzt sich dann doch nicht damit auseinander? Das ist irgendwie.
Ja, es ist super interessant.
ich glaube, wir kommen so gegen das Ende unserer Zeit und ich würde, glaube ich, noch gerne, also im Vorgespräch hatten wir noch so ein bisschen darüber gesprochen, also Buchmarkt und Offenheit für Geschichten, die eben Migrationsgeschichte mit einbeziehen. Was sind da Sachen, die dich gerade beschäftigen? Also du hattest gemeint, dass du hast das Gefühl, es gibt gerade so eine Übersättigung oder so ein, wir haben jetzt schon genug davon gelesen.
Ja, das glaube ich ganz stark. Also das beobachte ich nicht nur, also jetzt nicht nur meinetwegen, sondern auch bei KollegInnen mit Geschichten, Themen und so weiter, dass so das Gefühl herrscht, ach, wir haben doch schon ich sag's jetzt mal ganz pauschal, wir haben doch schon eine Türkin, wir haben doch schon irgendwie einen Araber, so, warum brauchen wir noch mehr? Und dann denkst du, naja gut, aber ihr habt auch schon 5 Timos und 8 Sandras, so, warum können wir nicht 6 Fatmas haben?
Erinnert mich an dieses, es gab so eine Statistik, ich glaube von der Süddeutschen Zeitung, zu männliche Vornamen in so Finanzvorständen oder so. Ich weiß nicht mehr genau, was es jetzt ist. Ich müsste nochmal fact-checken, dass man dann irgendwie so Thomas und Stefan waren ganz weit oben und ja.
Es gibt ja, ich meine, ich glaube, es gibt gerade an vielen Fronten genau diese Diskussion. Es gab ja wohl auch letztens, ich habe das nicht selber gelesen, aber mir hat es jemand erzählt, dass wohl irgendwo ein Artikel war, auch glaube ich in der Süddeutschen, wo es irgendwie hieß, so ja, der ganze Buchmarkt ist plötzlich so weiblich dominiert. Es gibt nur noch Verlegerinnen und so etwas. Ich so, what the fuck? Entschuldigung. Aber das hat mich auch sehr zum Lachen gebracht, weil ich nämlich kurz vorher von einem männlichen Kollegen gehört habe, der gerade keinen Verlag findet, also einem deutschen männlichen Kollegen, und der dann sagt, das ist die Schuld der Frauen, weil die uns alles wegnehmen. Und wiederum aber auch eine monodeutsche Kollegin auch mal meinte, sie bekäme nie Stipendien, weil sie ja keinen Migrationshintergrund hat. Und ich muss dann immer so ein bisschen müde lachen, weil ich denke, so wisst ihr eigentlich, wie viel wir nicht kriegen, weil wir Frauen oder migrantisch gelesen oder queer oder was auch immer sind. Gebt euch mehr Mühe. Es ist ein großer Unterschied zwischen der Förderlandschaft und dem Markt tatsächlich. Das muss ich auch sagen. Weil in der Förderlandschaft und so in dem, wie so auch Formate von Veranstaltungen über Podcasts, über Symposien inzwischen besetzt werden, das ist viel besser als noch vor 10, 15 Jahren. Aber der Markt, das merkt man ganz stark, da herrscht eine riesige Übersättigung und dann ist irgendwie so, ach ja, schon wieder ein Buch über Syrien, so. Und auf eine Art ist es ein bisschen verständlich, dass man ja immer, es gibt immer Übersättigungen, also wenn man jetzt ein Jahr lang nur rote Pullover gesehen hat, dann ist man froh, wenn man auch mal einen grünen sieht, so, verstehe ich. Aber dieses Absolute finde ich halt sehr schwierig, zu sagen, es ist wieder nur ein Buch über Migranten.
Genau, ich finde, man spricht dem ja auch ab, dass es dann trotzdem auch Bücher sein können über, ich weiß nicht, Trauer oder über, also dass ja andere Sachen miterzählt werden.
Absolut, ja. Absolut. Also dass andere Sachen miterzählt werden, aber eben auch, dass es halt auch nicht unwichtig ist. Ich meine, wie viele Bücher gibt es über das Dritte Reich? Ja, wie viele Romane? So, wie viele Romane gibt es irgendwie über, weiß ich nicht, irgendwie Ehekrisen? Da können wir doch auch nochmal irgendwie ein paar Romane nachlegen über Erfahrungen migrantischer Menschen in Deutschland. Und es sind eben deutsche Geschichten. Und ich finde das aber zum Beispiel auch, also man sieht es auf jeden Fall ja auch am Übersetzungsmarkt. Es geht ja nicht nur irgendwie um deutsche Literatur, sondern du siehst das auch irgendwie daran, welche Literatur überhaupt irgendwie ins Deutsche übertragen wird und dann auch noch irgendwie in die Läden findet. Also ich selber habe ja zum Beispiel auch mal versucht, mich als arabische Übersetzerin so ein bisschen zu etablieren. Das ist völlig aussichtslos, weil immer gesagt wird, es ist eine Orchideensprache. Und du denkst so, das sprechen Milliarden von Menschen. So, also glaubt ihr wirklich, dass es eine kleine Sprache ist? Es ist eine riesengroße Literatur und das kommt hier halt nicht an. Und ich weiß nicht, ich hatte dir ja auch in unserem Vor, als wir geschrieben haben, auch erzählt, dass ich gerade von Mohsen Hamid The Last White Man lese zum Beispiel. Und ich liebe den sehr, also ich liebe alle seine Bücher. Also auch Exit West ist ein absolut fantastisches Buch. Und das sind Bücher, die setzen sich im Deutschen nicht durch. So, und ich frage mich, warum? Weil die Bücher sind großartig, die sind witzig, die sind total intelligent. Die sind gut übersetzt auch, also man muss sie nicht ins Englische lesen, aber ich habe immer das Gefühl, dass so der deutsche Durchschnitt, also es hört sich jetzt total nach deutschem Bashing an, es tut mir wahnsinnig leid, aber es ist so eine gewisse Engstirnigkeit, also meine Oma hat immer gesagt, wer Herr Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Und ich glaube, es gilt dafür. Also es ist so, okay, der Autor schreibt über irgendwie Menschen mit pakistanischer Herkunft. Da kennen wir uns nicht aus. Gehen wir doch lieber irgendwie auf den Roman aus dem Allgäu. Da fahre ich in meinen Urlaub hin. So, und das ist halt, das finde ich wahnsinnig schwierig und passt einfach auch nicht mehr zu diesem Land, meiner Meinung nach. Und da sehe ich schon irgendwie Verbesserungsbedarf.
Ja, ich hab die Hoffnung, und ich hatte damit Karisch auch drüber gesprochen in der Folge, die wir aufgenommen haben. Und dann meinte sie halt auch, es sind eben Lebensrealitäten, die jetzt da sind und die nicht verschwinden werden. Es gibt Menschen, die darüber schreiben und schreiben werden.
Ich glaube, es ist was so ein bisschen, die Erfahrung mache ich gerade sehr stark, ist, dass von also es geht nicht darum, dass wir nicht schreiben und dass wir nicht veröffentlichen, aber es geht darum, dass sozusagen die Menschen, die das auch angeht, diese Bücher finden und sich trauen, oder was heißt sich trauen, oder sich eingeladen fühlen, die zu kaufen und sich eingeladen fühlen, zu Lesungen zu kommen. Und da habe ich ganz stark das Gefühl, dass diese Menschen, die diesen Markt bestimmen, sprich irgendwie im Verlag, im Feuilleton, im Marketing und in den Buchhandlungen, die Menschen, über die wir schreiben und für die wir schreiben, überhaupt noch nicht als Zielgruppe wahrnehmen. Mhm. Und das finde ich ganz schwierig. Ich finde, also das ist jetzt so sehr intern und sehr irgendwie businessmäßig, aber es ist schon so, dass du das Gefühl hast, dass die Marketingstrategien und die auch so, wie dann so eine Buchhandlung aufgebaut wird, wenn man sich das mal anguckt oder so, gibt natürlich immer Ausnahmen, aber dass das auch auf schon eben, ne, da sind wir wieder bei diesem Scheuklappending, es ist so auf eine Art Konsument zugeschnitten. Und ne, was ich vorhin sagte, Literaturhäuser sind immer noch weiße Spaces. Also bei meiner Premiere war ein Freund von mir da, der ist Syrer, und der kam irgendwie und hat mir ganz schnell gratuliert und ist dann abgehauen und hat mir dann irgendwie eine SMS geschrieben und hat so, sorry, aber Literaturhäuser ist nicht so mein natürliches Biotop.
Ich habe auch, das verstehe ich total, ich war bei der zweiten, glaube ich, Ausgabe von Wir sind hier, das ist ein Literaturfestival, das es im Literaturhaus Frankfurt gab. Und ich hatte da auch von so zwei jungen Frauen mitbekommen, die halt meinten, also weil das ist auch so ein Gebäude, ich habe das Literaturhaus total gern, ich mag das super gerne als Ort.
So ein schönes Haus, ja.
Es hat eben diese Säulen irgendwie und dann kommt man da rein und man sieht, da ist so eine Gruppe von Rentnerinnen, die so irgendwie sich da zu viert halt verabredet haben für den Abend. Und genau, dass es eben Räume sind, die vielleicht nicht alle einladen oder das Gefühl haben, Menschen auszuschließen, und dass man da auch irgendwie schauen muss. Also genau, Wir sind hier fand ich total toll. Also das fand ich super, super schön.
Ich glaube halt, das Bewusstsein derjenigen, die diese Orte betreiben, dafür, dass sich diese Menschen ausgeschlossen oder nicht eingeladen oder abgeschreckt fühlen, fehlt halt. Mhm. Und weil sie sich so ein bisschen schämen, weil sie halt denken so, aber wir laden doch alle ein, es wird doch niemand an der Tür ab. Natürlich wird niemand an der Tür abgewiesen, aber es hat natürlich was mit Atmosphäre zu tun. Also wenn du halt als einzige schwarze Frau im Publikum sitzt, während irgendwie um dich herum 70 weiße Rentnerinnen sitzen, natürlich fühlt man sich komisch. So. Und ja, also ich glaube, da fehlt halt irgendwie ein Bewusstsein, dass man diese Strukturen aufbrechen muss und dass man Menschen anders ansprechen muss und auch eben das, also ich leite ja auch viel Werkstätten und so, und immer wenn Ausschreibungen sind, da bin ich immer sehr hinterher, dass ich sage, ich möchte gerne die Ausschreibung sehen, ich möchte gerne irgendwie ganz explizit drin haben, dass sich Menschen mit migrantischen Geschichten eingeladen fühlen, explizit eingeladen fühlen, auch ihre Texte einzureichen und nicht nur so ein allgemeines so, ja, alle, genau, sondern wirklich auch explizit halt darauf zu achten, und da finde ich, ist noch sehr viel Luft nach oben im Betrieb.
Ja, das verstehe ich. Ich habe auch, ich habe von Shader eben, sie war in Leipzig mit drei Kameradinnen für eine Lesung, und dann bin ich da auch hingegangen. Und ich hatte überlegt, ich hatte nämlich eine Pressekarte gleich bekommen dafür, und dann hatte ich überlegt, darüber zu schreiben, das ist dann kein Artikel draus geworden, aber ich bin reingekommen. Und saß dann, also neben mir, links neben mir saß halt eine ältere Dame, die dann so mitgeschrieben hat. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht ist das ein Journalist, also vielleicht arbeitet die auch gerade oder so, dann habe ich sie gefragt, was sie macht. Und sie meinte, sie geht immer spazieren und setzt sich dann spontan in irgendwelche Veranstaltungen, also bis dahin ganz süß. Und dann meinte sie so, ja, ich habe da jetzt aber eine Frage, also es gibt doch auch Rassismus gegenüber weißen Menschen, dann war ich so ein bisschen so, also dieses Gespräch ist für mich jetzt an dieser Stelle beendet. Und ich verstehe aber auch, dass es dann, also ich habe mich dann nämlich auch gefragt, wie anstrengend das vielleicht auch sein muss für Menschen wie dich oder für Shader oder Karush, die halt dann vorne sitzen und immer wieder diese Fragen beantworten müssen oder irgendwie auch Aufklärungsarbeit leisten.
Es ist halt, also du fühlst dich eben immer so ein bisschen wie so ein, ja, irgendwie halt, also ich meine, natürlich, wir performen sowieso, es ist ein Performance-Space, klar, aber es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Exotenzirkus manchmal, wenn du halt die Einzige bist, weil du auf der Bühne sitzt und vor dir sitzt halt so die weiße Wand, gewissermaßen, wo du schon ganz genau weißt, was werden die Fragen sein, wie wird das jetzt rezipiert, und das, was du vorhin gesagt hast, das Othering, findet genau in diesem Raum statt. Wir setzen eine Frau wie Karush irgendwie vorne auf die Bühne, sie ist ganz offensichtlich nicht eine Sonja, ja, sage ich jetzt einfach mal, und das heißt, die wird auch vom Publikum genauso angeschaut. so wie was Exotisches, wie so ein Zootier, so was sie sonst nie sehen, so, weil sie halt irgendwie keinerlei Berührung mit also oder in der Regel, ich spreche jetzt natürlich nicht von allen, aber es gibt natürlich immer irgendwie Ausnahmen, aber es ist so und das fühlt sich, das ist anstrengend und fühlt sich eben manchmal auch sehr exposing an, ne? Und deswegen ich freue mich immer wahnsinnig, wenn Freunde oder Bekannte oder eben halt Menschen, über die ich, also die halt so über mich auf mich gekommen sind, die eben Geschichten wie unsere teilen und die dann im Publikum sitzen. Und es freut mich, dass es in jeder Lesung immer so ein paar gab, die dann da saßen und mit denen dann, die dann hinterher auch das Gespräch gesucht haben. Und das ist immer sehr schön. Aber ich würde mir halt wünschen, dass es mehr ist und dass das nicht so, also diese Parallelgesellschaft, von der immer so geredet wurde früher in den 90ern und frühen 2000ern, die manifestiert sich jetzt eben auch bei diesen Veranstaltungen, weil du halt eben merkst, die es eigentlich angehen würde oder die eigentlich in diesen Geschichten vorkommen, die finden die Wege nicht in diese Lesungen, weil sie sich vielleicht nicht wohlfühlen da, kann ich nachvollziehen, weil sie aber vielleicht auch gar nicht irgendwie, ja, wissen, dass es stattfindet, weil vielleicht das Literaturhaus in seiner Ansprache, Werbung, was auch immer, eben nicht diese Menschen erreicht. Und da, also es gibt viele Menschen, die leisten da natürlich echt gute Arbeit, was das angeht, was so Kulturvermittlung ist, das ist natürlich toll. Ich habe manchmal das Gefühl, da vermisse ich so ein bisschen Allyship bei den weißen Institutionen und so. Auch da gibt es Ausnahmen, aber ich gehe den Leuten immer auf den Keks damit, weil ich wirklich, ich spreche das überall an. In meinem Verlag, bei jeden Veranstaltung, mit jeden Leuten in der Kulturpolitik, die ich zu tun habe. Weil, also ich mir immer denke, so, ich mache das jetzt für die nächste Generation irgendwie, dass die irgendwie ein bisschen mehr Raum haben, so. Und ich merke das auch, dass es den Leuten auf den Keks geht und dass sie sich dann oft auch so ein bisschen unangenehm berührt fühlen, aber es ist mir egal. Aber ich habe das Gefühl, dass das muss auch. Also es müssen alle Leute eigentlich viel mehr ansprechen, dass eben es nicht selbstverständlich ist, dass sich Menschen eingeladen fühlen, hier zu sein, auch wenn sie nicht explizit ausgeladen sind.
Ich fand das ein sehr schönes Schlusswort. Also ja. Immer weiterhin anzusprechen und danke, dass du dafür kämpfst und danke für das Gespräch.
Ich danke dir auch, das war sehr schön.
Das war Vielseitig, der Literaturpodcast. Das Cover ist von Deborah Moldawski. Intro, Outro und Sounds von Thea Steimer. Host, Moderation, Schnitt und Produktion sind von mir, Michelle Schleimer. Gefördert wird der Podcast vom Fonds Soziokultur und dem Jugendstil Ideenfonds. Lasst gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify da, das hilft dem Podcast enorm. Folgt dem Podcast gerne auch auf Instagram unter vielseitig_podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.